Heute bin ich mal ins Frauenzentrum Brennnessel in die Regierungsstraße gegangen. Normalerweise komme ich als Mann ja nicht unbedingt hierher, doch heute wurde ich von Angela Flügel und Madeleine Merten, beide Sozialarbeiterinnen, hier eingeladen. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen.
Anlass für meinen Besuch bzw. meine Anfrage nach einem Interview war die sogenannte Istanbul-Konvention, die sich mit der Verhütung und Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt befasst. Wie ist denn die Lage von Frauen und Mädchen in Erfurt und Thüringen? Gibt es dazu Statistiken? Wie hoch sind die Zahlen?
Ja, also in Erfurt ist es so, wir haben zwei Frauenzentren hier. Wir haben ein Frauenhaus in Erfurt. Wir haben eine Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Erfurt. Sind dadurch im Vergleich zu Thüringen, zum Gesamtthüringen, sehr gut aufgestellt. Auch wenn es da natürlich immer noch weiteren Verbesserungsbedarf gäbe. Aber wenn man sich so Gesamtthüringen anschaut, wir haben 12 Frauenhäuser in Thüringen und 15 Frauenzentren. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber sehr ungleich verteilt, beziehungsweise auch mit sehr geringen Personalschlüssel ausgestattet. Und die Frauenzentren sind auch zum Teil mit Familienzentren zusammengelegt. Das heißt, sie haben auch andere Themenschwerpunkte als wir jetzt zum Beispiel hier in der Brennnessel. Und dadurch ergibt sich schon ein Flickenteppich in Thüringen. Wir haben viele, wenn man sich die Landkarte anguckt, viele weiße Stellen, wo es keine Unterstützungsangebote für Frauen gibt, die häusliche Gewalt erfahren. Und da soll ja die Istanbul-Konvention eigentlich mal so eine Bedarfsanalyse machen und dann schauen, wo fehlt es denn und was brauchen wir noch. Was gibt es für Zahlen? Es gibt jedes Jahr so eine Polizeistatistik, die auch häusliche Gewalt erfasst. Also da, wo die Polizei zum Einsatz kommt, das ist natürlich nur ein geringer Teil von den Fällen, die es tatsächlich sind. Und da hatten wir in Erfurt im letzten Jahr, in 2020, 306 Fälle von häuslicher Gewalt. Und in Gesamtthüringen 2.602 Fälle. Davon waren 2046 Frauen und der Rest waren männliche Betroffene. Wir hatten auch 3 getötete Frauen letztes Jahr in Thüringen. Was das so ein bisschen auch deutlich macht, wie prekär das Thema ist und wie stark. Wir hier in der Brennnessel führen auch Statistik. Wir haben letztes Jahr 271 Beratungen zu häuslicher Gewalt gemacht. Das Thema ist natürlich auch viel größer und spielt auch in anderen Beratungskontexten eine Rolle.
Lässt sich irgendwie sagen, was es da für eine Dunkelziffer gibt? Also wenn man jetzt, du hast jetzt ja die Polizeistatistik hier und dabei schon angedeutet, dass es viele Fälle gibt, die gar nicht bis zur Polizei sind. Das heißt, es lässt sich auch irgendwie sicherlich auch hochrechnen, wie denn sonst so die Lage ist.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall Studien, die zum Beispiel besagen, dass nur ein Bruchteil der Frauen, den genauen Prozess habe ich jetzt nicht im Kopf, überhaupt die Unterstützungsmöglichkeiten kennen und sich überhaupt irgendwem anvertrauen, wenn sie Gewalterfahrung aufgrund ihres Geschlechts gemacht haben. Deswegen kann ich jetzt tatsächlich keine konkrete Hochrechnung machen, aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass sozusagen das Dunkelfeld noch deutlich, deutlich höher ist. Und es ist schon mal gut, dass es polizeiliche Statistik gibt zu den Fällen von häuslicher Gewalt, aber das ist ja nur eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen und andere Formen von Gewalt taucht da ja jetzt überhaupt nicht auf. Und insbesondere auch zum Beispiel Gewalt gegen Trans- und Interpersonen ist etwas, was gar nicht erfasst wird und wozu es gar keine Zahlen gibt, außer eben aus so selbstorganisierten Kontexten oder Beratungskontexten. Aber da würde ich sagen, ist die Datenlage auch total mau und deswegen auch total wichtig, dass im Rahmen von der Istanbul-Konvention erstmal eine Bedarfsanalyse gemacht wird, die auch wirklich einen breiten Gewaltbegriff hat.
Was ich da noch ergänzen kann, ist, dass es 2014 mal eine europäische Studie gab zu dem Thema von der FRA, das ist also dieses Europäische Grundrechtsinstitut. Die haben eine Studie gemacht europaweit und da kam wirklich raus, dass jede dritte Frau in ihrem Leben einmal häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt in irgendeiner Form erlebt hat. Und das ist schon eine sehr krasse Zahl, wenn man sagt, jede dritte Frau, wenn man sich die Bevölkerung anguckt, kann man wirklich sagen, dass sehr viele Frauen betroffen sind. Und da ist es ja auch wiederum nur eine Studie, wo man nicht weiß, inwiefern die Dunkelziffer da noch mit betitelt ist.
Nun ist ja jede Gewalttat irgendwie eine zu viel. Und die Frage ist ja auch, wo oder was, ne, wird denn so als Gewalt dann auch wirklich aufgefasst? Was ist denn das Spezifische bei Gewalt oder alles, was damit zusammenhängt, gegenüber Frauen und Mädchen?
Ich denke, was aus unserer Sicht, die wir irgendwie eine Beratungsstelle sind mit einem feministischen Anspruch, ist, dass diese Gewalt innerhalb von einem gesellschaftlichen Kontext passiert, innerhalb von einem Geschlechterverhältnis mit bestimmten Machtstrukturen, wo eben in der Regel Männer sind, die in der Gesellschaft bevorzugt werden und auch sozusagen die Geschlechterrollen, die wir alle lernen und die gesamtgesellschaftlich geteilt sind, die Grundlage bilden für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, beziehungsweise Frauen, Mädchen und auch trans- und inter- und nicht-binäre Personen, dass eben die Art und Weise, wie wir anhand unserer geschlechtlichen Identität oder den zugeschriebenen Geschlechtern in der Gesellschaft aufwachsen, die Grundlage bildet für die Gewalt. Dabei das ist sozusagen das Spezifische an geschlechtsbezogener Gewalt. Und dazu würde ich auch noch sagen, dass es eben oft gekoppelt ist mit sexueller bzw. sexualisierter Gewalt, also dass es oft zusammenkommt.
Ich würde auch sagen, dass das einen was Besonderes auch, dass es so viele verschiedene Formen annimmt. Also es ist eben nicht nur die häusliche Gewalt, die klassische körperliche Gewalt. Es geht auch eben um die sexuelle Gewalt, um psychische Gewalt, um ökonomische Gewalt. Ist auch ein großes Thema, was oft gar nicht so präsent ist, aber doch eine große Rolle spielt. Und das macht das Thema so vielschichtig.
Und wie ist aus eurer Sicht jetzt der Umgang in der Gesellschaft mit diesem Phänomen bei Institutionen, Politik, vor Gericht, überhaupt in der Zivilgesellschaft? Wird es da wahrgenommen? Habt ihr da irgendwie was gemerkt? Also dass vielleicht auch zum Beispiel so eine Istanbul-Konvention, die das ja thematisiert, irgendeine Veränderung gebracht hat?
Also ich würde sagen, die Veränderung ist, wenn, dann sehr schleppend spürbar. Also natürlich gibt es schon, und das gab es vor der Istanbul-Konvention schon, Institutionen, auch Zivilgesellschaft, die sich engagiert. Um den 8. März rum zum Beispiel gibt es immer Gruppen, die sich dem Thema widmen. Es gibt gewisse Unternehmen, die sich das Thema irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, sich dazu engagieren. Und es gibt natürlich auch kommunale und regionale Netzwerke zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Um mal was mit was Positivem anzufangen, ja. Aber es ist oft das Gefühl, dass das, und wir sind ja in diesen Netzwerken auch aktiv, dass es ein sehr, sehr schleppender Prozess ist, da eine Veränderung zu bewirken. Dass es sehr lange dauert, Themen, wo es eine Schieflage gibt, anzusprechen und dass sich was verändert. Auch bei Gerichten ist es zum Beispiel so, also es gibt ja dieses Thema, was wir ganz oft haben von Frauen, die sich trennen und wo gemeinsame Kinder mit dem gewaltausübenden Ex-Partner da sind, dass es da, trotz dass es so massive Gewalt zwischen den Eltern gab, dass es trotzdem Umgänge zum Beispiel für die Kinder weitergibt, und was total schwierig ist für Kinder, das mitzuerleben, dass die Mutter zum Beispiel geschlagen wird und misshandelt wird, und dann sollen sie zu ihrem Vater, natürlich ist es auch wichtig, dass sie ihren Vater haben, aber sollen da zu ihm hingehen. Und da ist zum Beispiel was auch in der Istanbul-Konvention klar verankert ist, dass man das berücksichtigen muss bei Sorgerechtsentscheidungen und bei Umgangsrechtsentscheidungen. Und da gibt es schon so ein, zwei positive Beispiele, wo das tatsächlich auch die Istanbul-Konvention angewendet wurde. Aber es ist auf jeden Fall nicht die breite Masse.
Ihr habt jetzt gesagt, das ist eigentlich noch nicht so wirklich angekommen, noch nicht genügend auf jeden Fall. Was sind denn die Ursachen dafür?
Das ist natürlich irgendwie eine sehr schwere Frage, wozu wir auch nur mutmaßen können. Und ich denke, die Gründe sind total vielschichtig. Aber ich denke, ein Punkt ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, patriarchale gesellschaftliche Verhältnisse mit eben die Männer begünstigen, die sozusagen Männer in den Machtpositionen belassen, erstmal auch eine Stellung haben, die dann Leute nicht unbedingt aufgeben wollen. Und dann ist Gewalt einfach ein Thema, was schwierig und anstrengend und mit viel Verletzung zu tun hat, und sich dem zu stellen, braucht schon auch einfach Mut und Stärke, würde ich sagen. Und das ist irgendwie nicht immer leicht. Und dann ist es doch irgendwie leichter zu schweigen oder sich nicht weiter Gedanken zu machen, was total bitter ist, aber glaube ich auch ja irgendwie nachvollziehbar. Dann sind das ja auch Dinge wie andere gesellschaftliche Entwicklungen. Zum Beispiel in Thüringen gab es im Landtag jetzt einen Antrag zur Istanbul-Konvention, der eingebracht wurde. Und wenn man sich dazu die Reden von den unterschiedlichen Landtagsabgeordneten anschaut, ist es zum Teil sehr positiv und bestärkend von den Fraktionen, die den Antrag eingebracht haben. Und wenn ich mir durchlese, was die AfD dazu sagt, ist es halt total bitter. Also ein zunehmender Rechtsruck geht einher mit Antifeminismus. Und das sind dann eher Rückschritte auch im Antigewaltkontext als Fortschritte, ne? Also wenn immer wieder das Thema Frauenrechte verbunden wird mit irgendwie rassistischen Parolen, wird das auch immer weggeschoben davon, dass ja Gewalt also einfach durch Männlichkeit produziert wird und nicht durch eine eingewanderte Männlichkeit.
Ja, und das Thema Geld spielt auch immer eine Rolle, ne? Also wenn wir uns anschauen, was die Istanbul-Konvention fordert, dann sind wir in Thüringen nicht ausreichend gut ausgestattet. Und das würde eben auch bedeuten, dass viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss, um die Unterstützungseinrichtungen flächendeckend auch zu fördern und zu installieren. Und da geht es dann da wieder darum, ist die Frage, welcher Themenbereich hat eine große Lobby oder welche Lobby wird auch gehört und wie viel Anklang findet das Thema dann?
Ja, ihr als Frauenzentrum bietet Beratung und Begleitung an und macht gleichzeitig feministische politische Arbeit. Beschreibt doch mal ein bisschen eure Arbeit und eure Aufgaben.
Das sind eigentlich schon sozusagen die zwei der drei großen Säulen unserer Aufgaben. Wie du gerade gesagt hast, ist so Beratung und Begleitung einer der unserer Hauptschwerpunkte. Wir bieten eben Unterstützung an für alle Frauen in herausfordernden Lebenssituationen. Und das kann eben sein in Form von Beratungsgesprächen, kann aber auch eher so in Form von praktischen Hilfen sein, dass ich Unterstützung bei einem Jobcenter-Antrag oder bei einer Wohnungssuche, ist, glaube ich, auch sehr relevant und da eben Begleitung auch gegebenenfalls zu Behörden. Das ist so der eine Schwerpunkt. Der zweite, der ist in irgendeiner Form Bildungs- und kulturelle Arbeit. Also wir haben hier immer zum Beispiel Sprachkurse, Yoga, Rückengymnastik, verschiedene Dinge, einfach ein ja, möglichst hoffentlich zugängliches Angebot für alle Frauen, um Dinge zu tun, die sie selbst ermächtigen und irgendwie ihnen zu mehr Selbstbestimmung führen. Das ist sozusagen das eine. Und das Kulturelle ist, dass wir eben öfters auch Buchlesungen haben oder Filmabende machen, uns fortbilden, Leute einladen zu Themen, die irgendwie für uns gerade wichtig sind. Und dann als dritte Säule eben, wie du gesagt hast, die feministische politische Arbeit. Wenn wir sozusagen sagen, das Wichtige an unserer Arbeit ist, dass wir Frauen unterstützen wollen und dazu beitragen wollen, dass ja geschlechtsspezifische Gewalt irgendwann beendet ist oder dass die sozusagen, dass die aufhört, dann reicht es nicht, individuelle Menschen zu unterstützen in ihren Bearbeitungsprozessen. Das ist total notwendig, aber es ist genauso notwendig, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene sich einzusetzen und zu versuchen, das Thema Gewalt überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil das eben kein individuelles Problem ist, sondern gesamtgesellschaftlich ist. Und deswegen würde es sozusagen aus unserer Analyse heraus nicht ausreichen, nur individuelle Unterstützungsarbeit zu machen, sondern die muss eingebettet sein in einen feministischen Kontext.
Ja, vielen Dank für eure Antworten. Und ich würde sagen, das Angebot klingt sehr interessant und kann nur alle, die das hören, auffordern, ermutigen, sich doch gerne hier zu melden. Vielleicht noch eine Frage, wie seid ihr zu erreichen oder wo findet man euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
Vielleicht ein kleiner Werbeblock, genau. Wir haben eine Homepage, da ist auch mal unser aktuelles Angebot drauf. Unter www.frauenzentrum-brennnessel.de kann man das immer nachlesen. Wir sind per E-Mail erreichbar, wir sind telefonisch erreichbar, Kontaktdaten findet ihr da alle. Und man kann auch sich auf unseren Newsletter eintragen lassen, dann bekommt man das automatisch zugeschickt oder auch noch ganz klassisch per Post verschicken wir auch immer regelmäßig unsere Programme.
Ja, genau. Also wie gesagt, liebe Frauen und Mädchen, meldet euch gerne und ich bedanke mich bei Angela Flügel und Madeleine Merten, Sozialarbeiterinnen im Frauenzentrum Brennnessel in der Regierungsstraße in Erfurt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin Fleisch frei.